Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Heute hören Sie eine Berufungsgeschichte von Pater Paulus Maria Tautz. Vom Porzellangestalter zu den Bronze und in die Evangelisation. So könnte man vielleicht kurz das Leben unseres heutigen Gastes umschreiben. Sie hören heute eine spannende Lebensgeschichte eines Mannes, der seinen Beruf an den Nagel gehangen hat, um dem Ruf Gottes in den Orden und in das Priestertum zu folgen und das nicht gerade in die stille Kammer, sondern eigentlich, könnte man vielleicht sagen, mitten ins Abenteuer. Er ist bei uns zu Gast im Studio in Balderschwang. Grüß Gott, Pater Paulus.
Grüß Gott.
Schön, dass Sie hierher gekommen sind. Sie gehören eigentlich auch ein bisschen zum Urgestein. Vielleicht fragen sich gerade manche, wieso, aber es gibt so ganz alte Aufnahmen, da hört man den Pater Paulus aus dem Bauwagen und Stundengebet beten aus dem Eisfeld. Also Bronx ist nicht gerade Ihre Heimat, die USA. Sie haben ein bewegtes Leben dahinter sich. Gab es da nicht so einen halben Kulturschock, wenn man von Porzellangestalter mitten in einen sozialen Brennpunkt in die USA gerät?
Auf alle Fälle. Ich habe einige Schocks erlebt. Nicht nur diesen.
Dann sind wir gespannt, wie Gott Sie geführt hat in Ihrem Leben. Wir freuen uns auf Ihr Lebenszeugnis und sind jetzt gespannt auf Ihren Vortrag.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, es ist eine ganz große Ehre, hier zu sein. Und wir haben hier wunderbares Wetter und verschneite Berge. Und es war schon eine interessante Fahrt hierher, so ein bisschen wie auch mein Berufungsweg, viele Kurven, Hoch und Höhen und Tiefen. Und zuallererst werden Sie sich wundern, dass ich so komisch rede. Ich klinge so wie Ihr Klempner. So, ich komme aus Sachsen und wie ich manchmal sage, Obersachsen. Und gebürtig aus Pirna bei Dresden, vielleicht bekannt durch die vielen Hochwasser der Elbe. Und jetzt bin ich aber in Irland. Und jetzt aber hier in Balderschwang, weil ich ganz viel in Deutschland mache momentan. Und der ganze Berufungsweg beginnt natürlich mit der Taufe. Und da gibt's die Anfänge und da merkt man schon auch ein bisschen, wo der rote Faden hinführt. Und ich war schon immer ziemlich lebendig und ja, zum Unwesen also meiner Eltern, die vielleicht auch gefragt haben, was wird mit dem Kind mal werden. Ich habe mich viel rumgeschlagen in der Schule, Kinder, Nachbargangs und so weiter und sollte eigentlich versetzt werden oder nicht versetzt werden oder in eine Sonderschule kommen und alles Mögliche. Und alle haben sich gewundert, warum ist der so aktiv, überaktiv, würde man heute sagen. Heute hätte ich bestimmt Tabletten bekommen oder dürfte keinen Joghurt mehr essen oder sowas mit viel Eiweiß, um den ruhig zu stellen. Aber ich glaube, Gott wollte das einfach so benutzen, hat mich gebändigt und gezähmt, ja. Und wie lief das? Also ich habe dann natürlich mit 14 Jahren so diese, 13 Jahren diese Krisen durchgemacht und die jeder Jugendliche durchmacht, Teenager, und habe mir dann viele Fragen gestellt, konnte nicht mehr richtig an Gott und die Menschen glauben, meine Eltern zum Beispiel, und habe mir viele Fragen gestellt, was soll das alles, Sinn des Lebens. Und in diesem Zeitalter tun natürlich viele auch Drogen nehmen und so. Ich habe auch mit Rauchen angefangen, aber zum Glück gleich wieder aufgehört. Ich war zu geizig, ja. Und aber dann kam diese Phase, wo ich ganz viel Bücher gelesen habe. Ich habe zuerst viel Sport gemacht, dann habe ich ganz viel Bücher gelesen. Habe angefangen mit Kunst, Malerei und Grafik und Plastik. Und dann hat mich das eben auch zur Porzellanmanufaktur Meißen geführt. Ein bisschen so ein Vorzeigebetrieb der ehemaligen DDR. Aber mit 14 Jahren habe ich ein wichtiges Erlebnis gehabt. Da kamen die Franziskaner in unsere Gemeinde, zwei Franziskaner. Die hatten so ein Jugendhaus in Bautzen eröffnet und sind dann einfach so diese ganzen umliegenden Pfarreien abgefahren und haben einfach von Franziskus erzählt. Und ich war gerade in so einem tiefen Loch drin, weil bei uns eben durch alles grau war und man konnte abends die Fenster nicht aufmachen, weil es so gerochen hat, wie heute vielleicht Shanghai, wo man das Licht nicht mehr sieht und die Sonne nicht mehr sieht. Und genauso war das bei uns auch. Und dann dieses große Waldsterben im Erzgebirge in der Lausitz. Und Das hat mich alles so runtergezogen, dass ich gesagt habe, ich will nicht mehr Auto fahren, ich will nicht mehr Bus fahren, ich will kein Fleisch mehr essen, will das nicht mehr. Ja, das ging richtig in so eine Sackgasse rein. Und dann kamen diese Franziskaner, haben dann einfach ihre Geige ausgepackt und haben von Franziskus gesungen und Witze erzählt. Und auf einmal kam so ein bisschen Licht in mein Leben rein. Und da bin ich dieser Einladung gefolgt, mal nach Bautzen zu fahren. Da bin ich mit einem Freund, guten Freund von mir, hingefahren. Und da haben wir ja gebetet, aber viel gelacht, viel rumgefahren, einfach viele Erlebnisse gesammelt zusammen, und ist auf jeden Fall eine Therapie für mich. Und dann ungefähr mit 19 bin ich schon Kandidat gewesen, dieser Franziskaner eben, und bin mit 21 Jahren dann eingetreten. Aber bis dahin gab es natürlich auch noch Überraschungen, weil was macht man so als 16, 17, 18-Jährige? Man denkt an Mädchen und so. Und ich habe natürlich mit Kunst mich beschäftigt, da denkt man über Schönheit nach und wer ist schön, Mädchen sind schön, und das war ein großes Problem für mich. Und da gab es so einen kleinen, ja, also Unterscheidung der Geister, diese Berufungsfrage, und ein Erlebnis ist mir hängen geblieben, wo ich dann zu Hause mal sauber machen musste, und am Wochenende bin ich dann immer nach Hause gekommen, musste viel eben arbeiten zu Hause. Wir hatten noch so ein Landhaus bekommen und also alles Mögliche musste ich das machen. Und da habe ich dann die Erinnerung, dass ich mal mit dem Staubsauger Staub gesaugt habe und dann immer vor und zurück. Herr, willst du, dass ich eintrete? Ja oder nein? Da ging es immer ja, nein, vor, zurück. Und da habe ich mir gemerkt, ich mache mich hier total verrückt. Ja, das ist kein Leben. Wie soll ich jetzt eigentlich eine gute Entscheidung treffen? Und das fragen sich ja viele im Leben, wie tut man überhaupt Entscheidungen treffen? Und man betet natürlich, aber dann kommt nicht gleich die Antwort. Und dann hat mir mein älterer Mitbruder gesagt, tu einfach mal Gott für alles danken. Einfach mal für Gutes, Schlechtes, aber für alles danken. Und das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich so eine Vogelperspektive bekommen, konnte irgendwie auf mein Leben runterschauen, und da habe ich gemerkt, Mensch, das ist ja so ein roter Faden, der sich durch mein Leben zieht, und dass ich eben so viel Freude habe bei den Franziskanern, dass ich gerne bete, dass ich eine wunderbare Familie hatte, ja, dass meine Eltern so viel Geduld mit mir hatten. Eigentlich ist es an die Zeit, wirklich was zurückzuzahlen. Und da habe ich dann irgendwie so einen Spruch in meinen Kopf bekommen, eigentlich müsste man Gott ein ganzes Leben lang dienen, um ihm Danke zu sagen. Und dann hatte ich noch so ein Erlebnis, dann hatte ich bei dieser Arbeitsstelle in Meißen, da waren wir, das war schon ein bisschen wie Sklavenarbeit, also man musste sich sogar anmelden, dass man auf die Toilette gehen konnte, und das waren natürlich wichtige Devisen, die da geschaffen wurden für den Osten, und alles ging nach Amerika und nach dem Westen oder so. Und da haben die uns auch so behandelt. Wir mussten regelrecht uns verantworten, wenn wir mal aufgestanden sind. Und da habe ich dann mal aus dem Fenster rausgeschaut, und da konnte ich genau auf den Kirchturm schauen von der katholischen Kirche, wo ich oft hingegangen bin. Und da war eben dieses Angelusläuten. Und dann habe ich da drauf geguckt, habe gesagt, das ist eigentlich Angelus angesagt. Und da habe ich dann Angelus gebetet. Und dann musste ich doch gleich zu meiner Chefin, die da von der großen Scheibe wie hier im Studio auf mich geschaut hat, auf uns alle, auf die ganzen Lehrlinge. Und dann hat sie gesagt, ja, kommen Sie mal in das Büro. Und das war schon mal ein schlechtes Zeichen. Und dann hat sie gesagt, ja, sind Sie verliebt? Und ich, um meine Ruhe zu bekommen, habe ich gesagt, ja. Ja, das ist ja schön, aber Sie müssen sich konzentrieren, Sie müssen bei der Arbeit bleiben, Sie müssen auf die Arbeit schauen, Sie können nicht aus dem Fenster schauen. Und da habe ich dann gemerkt, dass ich wirklich mich nach Gott sehne, dass ich gerne bete, dass es wirklich mein Lebenserfüllung ist, mein Lebenssinn, dass ich Gott eigentlich über alles liebe, und dass es sich lohnt, ihm nachzufolgen. Und dann bin ich dann wirklich nochmal zu den Franziskanern gefahren, habe mich dann richtig definitiv angemeldet, und dann eben zwei Tagen nach meinem 21. Geburtstag bin ich dann eingetreten, zum Glück, das war 1989, im August, 1. August. Und dann ging es los, das Demonstrieren im September, Oktober. Und vielleicht kennen wir das noch alles, ist ja 25 Jahre her im Fall der Deutschen Mauer. Und da waren wir als Franziskaner ganz aktiv und ging es fast jeden Tag auf die Straße mit Kerzen, mit Plakaten, mit Transparenten. Und da haben wir voll mitgemacht. Und dann, bis eben die Mauer gefallen ist, und dann hat es mich ausgeruht, dann bin ich erst mal im Bett gelegen, weil ich habe das erstmal nicht verkraften können, dieses Wunder vor meinen Augen. Das war zu viel für mich. Und das war wieder so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, Gott kann das Unmögliche tun. Gott kann die Geschichte verändern. Gott schreibt Geschichte, und wir Menschen, wir mixen darum, aber letzten Endes hat Gott das Spiel in der Hand. Und da habe ich auch ganz, ganz viel Mut bekommen. Dann ging es aber ins Noviziat, erstmal nach Dingelstedt, ins Eichsfeld. Das kennen ja viele auch durchs Radio Horeb. Ist aber aufgelöst worden, das Haus dann. Und dann sind wir als Erste nach der deutschen Einheit nach dem Westen gekommen. Wie wir gesagt haben, immer noch nach dem Westen. Und dann habe ich das nochmal anfangen müssen, das Noviziat. Und da war so ein erster Kulturschock. Oh, wow, das ist ein ganz anderes Leben. Damals im Osten hatten wir Kaninchen, wir hatten Schafe, wir hatten großen Garten. Ja, wir haben gelebt wie auf dem Land. Das war so ein, irgendwie so ein Dornröschenschlaf irgendwie, weil wir natürlich politisch nicht viel machen konnten. Wir konnten nicht mal Gefängnisseelsorge, Krankenhausseelsorge, Schulseelsorge, das war alles versagt. Die ganzen Türen waren zu. Und so hat man sich praktisch auch ein bisschen auf dieses innerklösterliche Leben konzentriert, und das hat mir auch gefallen. Also ich wollte immer Laienbruder bleiben und Kaninchen füttern, Hühner füttern, im Garten arbeiten. Ich habe viel handwerklich gemacht und eben so rumgewerkelt und so. Und dann kam mal der ehemalige Provinzial auf mich zu, hat gesagt, Bruder Paulus, kannst du dir überlegen, mal Priester zu werden? Und das war für uns irgendwie sowas eigentlich Unerreichbares für mich, weil ich kein Abitur hatte. Und das wäre ein riesenlanger Weg gewesen für mich, also vielleicht 9 Jahre Studium. Und ich hätte es mir nicht vorstellen können. Sie merken ja auch, ich habe immer noch Probleme mit Grammatik. Und jedenfalls hatte ich nicht daran denken können. Und dann ging diese ganze Reise weiter. Dann bin ich dann von Attendorn, Sauerland, Münster über Fulda nach Wang im Allgäu. Das ist ja ganz in der Nähe. Und dann habe ich dort ein ganzes Jahr gelebt. Und da hat sich für mich ganz viel ergeben. Und das war ein ganz wunderbares Haus, wo viel gebetet wurde, wo wir ganz von Spenden gelebt haben. Das war für mich eigentlich so diese franziskanische Stunde, ist da gekommen. Und dann auf einmal ist so ein Anruf an mich ergangen, wo ich nicht mehr Nein sagen konnte. Also ich musste Priester werden. Also, und ich habe mir in den Kopf gekratzt, wie geht denn das? Und dann hatte man ein ganz toller Priester gesagt, der da in Wang Priester war vor mittlerweile 24, 23 Jahren. Der hat gesagt, also wenn Gott was will, also wenn Gott will, dass du Priester wirst, dann kann nicht mal der Papst was dagegen tun. Das hat mich überzeugt, ja. Und das war ein gutes Argument. Und dann habe ich gesagt, okay, das überlassen wir jetzt dann mal dem Herrn, ne? Und dann ging es weiter nach Freiburg. Dann habe ich nochmal ein Kunststudium gemacht. Das war aber bildende Kunst an einer öffentlichen Kunstschule. Das war nochmal so ein Kulturschock. Ich habe 3 Briefe an den Provinzial geschrieben, dass er mich doch befreien sollte von so einem verrückten Studium. Und dann habe ich aber doch mich wirklich dort eingefunden, und das hat auch nochmal mein Leben verändert, weil ich habe da eigentlich mit solchen Außenseitern gearbeitet und mit diesen Künstlern, die ja auch irgendwie soziale Fälle sind. Ja, das sind ja so Propheten in der Gesellschaft. Und dann bin ich da voll eingestiegen, hatte einen sehr guten geistlichen Begleiter, der mir unheimlich viel geholfen hat, ein junger Kapuziner, der gerade Doktorand war und mir unheimlich viel Kraft gegeben hat, der in die Schule gekommen ist, hat gesagt, was ich möchte jeden Monat sehen, was du machst, du musst mir einen Bericht abgeben. Und der hat mich total unterstützt in dieser ganzen Arbeit, weil es alles Neuland war. Es war ja für mich erst eine ganz neue Welt. Und dann habe ich auch wirklich diese Menschen, diese Verrückten da, Außenseiter an unserer Gesellschaft, lieben gelernt und schätzen gelernt, auch dass sie wirklich hart arbeiten, dass sie echt viel geben, diese Leute, und dass sie eben auch wie soll ich sagen, viel, also wenig Hilfe bekommen, weil sie eigentlich in ein unbekanntes Land reinlaufen, ohne Hilfe, ohne Mentoren, weil die Professoren sich auch nicht auskannten. Dann haben viele Drogen genommen, viele angefangen, verrückte Sachen zu machen. Das waren meistens die Besten, weil sie eben einfach dieses unbekannte Land nicht kannten. Und Schönheit ist natürlich ein ganz wichtiger Ausdruck von Gott. Es ist in Wahrheit, Güte und Schönheit, das sind solche Wege, die wirklich zu Gott führen. Und das waren diese Leute. Dann bin ich noch in das Hochsicherheitsgefängnis in Freiburg gegangen, fast jedes Wochenende. Und eben diese Obdachlosenarbeit. Und da ist was passiert. Und ein Professor hat gesagt, der kam sogar aus Köln, der war auch katholisch, und der hat gesagt, das Kunststudium ist anders als alle anderen Studien. Bei anderen Studien, die Professoren, die stopfen euch wie solche Weihnachtsgänse, ja. Also das müsst ihr noch lesen, das müsst ihr lernen, das müsst ihr auswendig lernen, das müsst ihr das müsst ihr schreiben und so weiter. Da wird man gestopft. Dann hat er gesagt, im Kunststudium, da wird rausgeholt. Da wird immer mehr rausgeholt. Und hat er gesagt, nicht erschrecken, da kommt eine ganze Menge, was ihr nicht kennt. Und das war wirklich so gewesen, dass das eine ganz unbekannte Welt auf mich zukam. Und dann das den nächsten Schritt für mich vorbereitet hat, nämlich nach New York zu gehen. Jetzt kann man vielleicht Musik hören. Und das ist, die Musik ist auch eine besondere Musik. Das ist von einem Gebetshaus in Kalifornien. Und das heißt Living Room Worship. Die treffen sich einfach in Häusern und fangen dort an, einfach Gott zu preisen und zu loben. Mit den Mitteln, die sie haben, ganz einfache Hausmusik, würden wir sagen.
Hier bei Radio Horeb und Radio Maria hören Sie heute die Berufungsgeschichte von Pater Paulus Maria Tautz. Wir sind gespannt, wie es weiterging.
Ja, und in diesem Studium, wie schon gesagt, das ganz viel aufgebrochen. Und ich bin dann so wie so ein Schulseelsorger geworden auf einmal, weil ich ja überall mit Tapit hingegangen bin. Einige haben gedacht, es ist ein cooles Outfit, sieht aus wie ein Krufti. Die konnten das gar nicht glauben, dass hier irgendwie ein Mönch auftaucht oder so. Und obwohl das in Freiburg ist, in dem katholischen Ort, aber da sind die Brücken abgebrochen zwischen Kirche und Künstlern, das ist wirklich ein Problem. Jedenfalls habe ich da viele Ausstellungen gemacht, viel mit Kunst gemacht natürlich, viel mit Künstlern, was natürlich auch verrückte Leute sind. Und dann ist ganz viel aufgebrochen durch diese Obdachlosenarbeit, dann diese Gefangenenseelsorge. Dann habe ich auch gemerkt, eigentlich in mir, was ist in mir lebendig, was ist in mir ja sehnsüchtig. Dann habe ich auch ein Thema gemacht, ein ganzer Zyklus übers Herz Jesu. Und ich habe dann so ein Herz Jesus gemacht, praktisch eine Figur aus Bienenwachs und wollte die noch aus Schokolade machen und solche Dinge. Also alles, was schmilzt. Ich habe eben gemerkt, Gott möchte lebendig werden, Gott möchte weich werden, Gott der ist Mensch geworden, damit wir ihn verstehen. Und dann ist das eben auch in mir aufgebrochen. Dann ist auch natürlich eine Krise entstanden auch. Und dann habe ich wirklich zu Gott gefleht. Zeig mir deine Wege, zeig mir, was du willst. Ja. Und weil ich gemerkt habe, auch dieses franziskanische Leben da in Freiburg war auch sehr bürgerlich. Ja. Also, was war so eine Villa? Es war natürlich auch ein Studienhaus gewesen und hat übrigens auch Pater Slavko Barbaric studiert und die Köchin kannte ihn noch. Und ganz interessantes Haus gewesen an sich, aber da waren irgendwie diese ganzen Verbindungen zu normalen Leuten gekappt, also wie zum Beispiel diese Künstler, diese Gefangenen sowieso, aber überhaupt diese Seelsorge damit oder die Obdachlosenarbeit. Und das ging irgendwie so zweigleisig vorbei. Und da habe ich gesagt, irgendwie das kann es nicht gewesen sein, weil wir im Osten, wir hatten da irgendwie viel mehr Kontakt zu den Leuten, wir waren viel mehr drin in diesem ganzen Prozess. Und daran hatte ich mich immer noch erinnert, hatte auch eine große Sehnsucht danach. Und dann habe ich mal gebetet, ich weiß noch ganz genau, dass Gott mir irgendwie was zeigt. Dann hat meine Schwester mich angerufen, hat gesagt, guck mal diesen Film an. Der heißt, so ein Dokumentarfilm, Barfuß in der Bronx. Und da habe ich mir das angeschaut und auf einmal ist was aufgebrochen. Wow, die machen da Musik, die gehen auf die Straße, die haben Kontakt zu den Armen, genau ein bisschen, was ich gemacht habe. Das hat mich interessiert, aber das war viel zu weit weg. Ich habe kein Englisch gekonnt und wie kann man die Leute überhaupt erreichen und so weiter. Dann habe ich dann diesen Filmemacher geschrieben und der hat mir dann die Adresse gegeben von Vater Benedikt, einem unserer Gründer, der Psychotherapeut ist, der viel unheimlich viel geschrieben hat und wirklich viel gelenkt hat, auch in den USA mit EWTN auch. Mother Angelica, die sind sehr gut befreundet gewesen, auch sehr gut bekannt gewesen mit der Mutter Teresa. Jedenfalls, da ist was ganz Neues aufgebrochen in mir und wir haben uns dann in Frankreich getroffen und dann bin ich eben auch von den Franziskanern weggegangen mit der Intention, ich gehe nach New York. So, und das war genau die Zeit, wo ich dann in diesem Bauwagen im Eichsfeld war. Das war diese Übergangszeit und die aber auch wichtig war, weil ich musste erstmal einen Abschnitt abschließen. Das war ganz wichtig auch, dass ich mich immer mehr auf Gott einlasse und dieses Leben auf dem Bauwagen, wir hatten ja keinen Strom, kein fließendes Wasser und sowas. Da musste man sich auf alle Fälle auf Gott einlassen. Das war gigantisch. War eine verrückte Zeit, wo ich auch Radio Horeb kennengelernt habe, wo wir uns sofort dafür eingesetzt haben, dass es in den Osten kommt. Ich habe gemerkt, das ist irgendwie so ein Basisradio, was wir wirklich brauchen. Und dann ging es in die USA erstmal für 3 Monate. Bin ich sogar hier vom Radio Horeb weggeflogen. Von hier aus nach Frankfurt und dann ging es rüber. Und dann nochmal 1999, dann für immer. Dann bin ich praktisch mit Visa rüber, was damals noch unser Bischof Joachim Reinhold besorgt hat, wirklich durch einen wichtigen Anruf in der amerikanischen Botschaft. Also noch ein kleiner Tipp, wenn Sie unbedingt ein Visa brauchen, die Bischöfe, die können Druck ausüben. Und das ist gerade wenn es eine gute Sache ist, da kann man echt was machen, weil es ganz schwierig ist, als Ordensmann, Ordenspriester ein Visum zu bekommen in den USA. Das ist ein Trick. Jedenfalls ging es dann rüber und ich konnte immer noch wenig Englisch und habe immer noch gesmiled, gelacht und dann irgendwann kann man auch nicht mehr lachen. Aber ich habe dann doch binnen einem Jahr das Englisch gelernt und wenn man einfach reingeworfen wird, dann geht das. Und es wäre jetzt zu viel, einfach zu reden darüber. Jedenfalls, es war eine wahnsinnige Zeit. Das war auch so mehrere Kulturschocks habe ich da erlebt. Aber ich habe eine ganz lebendige Kirche auch erlebt. Eine jugendliche Kirche, die auch Mut hat. Dann kamen diese Sexskandale, die dann eben von dort aus durch die ganze Welt gingen. Aber die auch eine ganz wichtige Reinigung gebracht haben. Und eine neue Ernsthaftigkeit. Wir müssen mal schauen, was läuft denn falsch. Das ist wie so im Auto, was man dann ewig fährt, aber nie Ölwechsel macht. Ja. Und dann auf einmal passiert irgendwas, dann wundert man sich, was ist denn hier passiert. Aber dass man eben mal die Motorhaube aufmachen muss, mal nachschauen muss. Und jetzt ist teilweise so, dass zu oft nachgeschaut wird. Aber es ist trotzdem ein ganz wichtiger Prozess in Gang gekommen. Und das hat in der USA eine ganz große Fruchtbarkeit gebracht und ein ganz neues Hinhören, eine neue Demut auch. Und jetzt momentan haben die eben sehr viel Nachwuchs. Sie haben eine junge Kirche, die wächst, nicht nur durch die Hispanics, sondern auch, weil die katholischen Familien in den USA viele Kinder haben. Das merkt man vielleicht auch durch die Filme, die man vielleicht sieht, diese riesen Karren, die man da hat, ja. Richtige Busse, da zum Beispiel gibt es einen, die man mit der PKW-Fahrerlaubnis fahren kann, einen 15-Sitzer-Bus, also da passen einige Kinder rein. So, und die haben solche großen Familien, also Gottlob und eben viele diese Homeschooling-Familien, die einfach wirklich, will ich mal sagen, eine ganz neue katholische Generation gebracht hat. Steubenville, Ave Maria, College und University, ganz viele Ordensschulen, die haben sich reformiert. Also es ist ein ganz neuen Aufbruch entstanden. Und da habe ich da voll das einatmen dürfen. Und da bin ich so dankbar dafür. Ich habe eben auch in den USA dann studiert. Wie schon gesagt, ich wollte ja Priester werden. Das ganze Kunststudium war eigentlich nur Dekoration, Vorbereitung. Und ich habe immer mich gefragt, wann geht's denn los? Ja, und dann habe ich eben auch mal das in New York angebracht. Eigentlich will ich ja Priester werden. Sagten, naja, wie soll das gehen? Du hast kein Abitur, schwierig und so weiter. Und dann hat er eben ein Oberer ein Traum und der hat das dann in die Wege geleitet, dass ich also dass ein Spätberufsseminar gehen konnte in Connecticut. Holy Apostles Seminary heißt das und da waren 80, 90 Seminaristen und von 18 Jahre alt, von der chinesischen Untergrundkirche bis 80 Jahre alt. Da kam schon New Mexico, so ein Raketenbauer, so ein Ingenieur, der eben an sich einen Raketen gebaut hat, weil die dort eben aus Sicherheitsgründen, die dort in New Mexico montiert haben. Und der wollte eben noch Priester werden oder besser gesagt, seine Gemeinde hat ihn einfach bekniet. Ja, du hast keine Frau mehr, du hast ja die ganzen Studien gemacht, du kannst doch Priester werden. Und da hat er gesagt, ja, ich bin auch schon 80 Jahre alt. Und da haben sie gesagt, ja, wenn du 5 Jahre Priester bist, da hat sich das gelohnt. Und so ist er rangegangen und das war eine wunderbare Schule, da kann man sich das vorstellen, von China, die kam aus aller Welt, die ganzen Seminaristen dort und viele älter, ich war noch gute Mitte mit 35 und dann bin ich eben da durchgegangen und in 5 Jahren konnte ich das ganze Studium machen. Und Gottes Humor, ich konnte als Kind überhaupt nicht richtig reden. Ich habe immer Probleme mit Grammatik gehabt und mit Aussprache. Ich habe gestottert und alles Mögliche. Und dann hat Gott den Humor, mich einfach in Englisch studieren zu lassen. Und es hat wirklich gut geklappt. Ich konnte das Studium sehr gut abschließen. Und vielleicht ist es sogar einfacher in Englisch, wie dieser Bruder von Karl Rahner, Hugo Rahner, mal gesagt hat, ich lese meinen Bruder immer in Englisch, da kann ich ihn am besten verstehen. Mir ging es genauso. Und wir haben dort eben einfach die Theologie des Leibes durchgenommen. Wir haben die ganzen Dokumente von Johannes Paul II. Durchgenommen. Die Amerikaner sind sowieso ganz praktisch oder pragmatisch. Also die sagen sich, was brauchst du als Priester? Sakramente. Du musst gute Beerdigung machen können. So gehen die ran. Ne? Und da haben wir genauso, war das Studium. Und das hat mir eigentlich total viel gebracht. Ich bin total dankbar dafür, dass ich in den USA studieren konnte, weil dort wurde eben auch jeden Tag eine Anbetungsstunde gemacht. Wir haben dort jeden Tag Rosenkranz gebetet. Wir haben das ganze Stundengebet gebetet als Seminarist. Ja, da fängt man gleich an. Die sagen, okay, du willst Priester werden. Let's go. Auf die Knie, fertig, los. Ja, wir beginnen gleich jetzt. Und eben auch die klerikale Kleidung. Die haben da nicht solche Berührungsängste wie bei uns. Und dann ist eben natürlich auch die Kunst wieder entstanden. Ich konnte wieder Kunst machen und dieser Rektor von dem Seminar, der hat dann eben meinen Lebenslauf gelesen und hat gesagt, was, du hast 8 Jahre Kunst studiert, du musst mal hier einen Franziskus für uns machen. Und da habe ich dann eben so einen fast lebensgroßen Bronze ja Franziskus machen können und da war er so begeistert, hat er gesagt, jedes Jahr, ich möchte jedes Jahr, dass du eine Figur machst. Und da habe ich dann noch einen Josef gemacht und eine Heilige Clara und dann hat er gesagt, also deine Zeit ist fast vorbei. Ich möchte noch, dass du eine Kirche designst. Also kann man sich vorstellen, neben dem ganzen Studium noch eine Kirche hier designen. Das ist nicht einfach. Jedenfalls habe ich mich da reingeworfen und ich habe gesagt, also ich mache das ganz gerne, aber nur mit deutschen Handwerkern. Weil ich habe gewusst, dieser Holzbau in den USA ist eine Katastrophe. Die können keine Kurve herstellen. Also da muss alles nur quadratisch sein, geradlinig. Langweilig, eben pragmatisch, ne? Und dann eben höchstens Stahl oder Kunststoff, irgend mit Holz haben sie nichts am Hut. Und da habe ich gesagt, das geht nicht. Wir brauchen hier deutsche Handwerker. Und da habe ich noch meinen Freund aus dem Eichsfeld angerufen, den Wolfgang Sauer, und der hat sich da reingekniet. Wir haben jeden Tag stundenlang telefoniert. Unglaublich, wir haben praktisch die Kirche übers Telefon designt. Also, und immer praktisch E-Mails hinterhergeschickt, Faxe und so weiter. Das war unglaublich. In einem Jahr stand das Ding. Und wir haben einen Wahnsinnsbau hingesetzt dort mit einer Kuppel und klar mit Antonio Gaudí Einflüssen, alles schön kurvig, was die Amerikaner nicht hinbekommen. Das haben wir voll ausgekostet, aber die haben uns dann auch ein Schnippchen geschlagen. Die haben dann eben gesagt, das kann die Versicherung, amerikanische Versicherung nicht bezahlen. Und dann haben sie uns doch den ganzen Plan geklaut und haben dann auch doch alles quadratisch und geradlinig hingepflastert. Also und noch 2 Millionen teurer. Also typisch amerikanisch, aber es war trotzdem eine tolle Erfahrung gewesen. Und da habe ich gemerkt, wenn man sich auf Gott einlässt, wenn man voll Ja sagt, dann kann der Herr Unmögliches leisten. Dann kann er echt was machen. Und ich möchte einem doch noch ein ermutigendes Wort sagen, vielleicht an die junge Generation oder auch ältere Generation. Wie schon gesagt, der Bill aus New Mexico, Dr. Bill, der war 80 Jahre alt und der hat das noch angegangen, das Studium. Wir hatten ganz viele, die waren 75 Jahre alt. Die wollten noch Priester werden, weil sie haben gesagt, ich habe ein Studium und ich glaube, Gott hat mich gerufen. Und jetzt kann ich vielleicht Gott noch 5 Jahre dienen in meinem Leben. Oder 10. Man wird ja auch älter mittlerweile. Das ist ganz toll. Wie Gott ruft. Und dieser Ruf, komm, folge mir nach. Das ist so ein, was wir eigentlich gar nicht richtig verstehen. Es ist nämlich für die Juden war das eine Zauberformel. Und das hieß also in Hebräisch, Lek Hakeri. Und das heißt, komm, folge mir nach. Das haben nur die Rabbis zu den besten der besten Studenten gesagt. Und Jesus hat das zu dem Matthäus gesagt, der am Zoll saß, zu dem Petrus, dem Hitzkopf, ja, der hat das zu dem Johannes gesagt, dem Träumer, der hat das zu diesen ganzen Aposteln gesagt und wir kennen sie mittlerweile alle auch eben auch zum Judas Iskariot, Gott sei Dank, der ihn verraten hat und ist ein gutes Vorbild, also ich bin Gott dankbar, dass er eben auch Versager beruft oder einfach jedem eine Chance gibt und komm, folge mir nach, hat er auch zu mir gesagt und ich wollte es nicht wahrhaben. Ich bin weggerannt, habe gesagt, nee, ich tue ja lieber Kaninchen füttern, Hühner füttern, Gartenarbeit machen, aber lass mich in Ruhe, ich kann nicht reden, ja, und ich habe kein Abitur. Und dann hat Gott nicht locker gelassen. Und dann bin ich eben mit 39 Jahren dann geweiht worden in der großen St. Patrick's Cathedral, Kathedrale in New York City. Und mit 8 Bischöfen, über 100 Priestern, also Gott konnte irgendwie nicht mehr Gas geben, hat da voll alle Register gezogen und hat mich auch irgendwie an sich rangezogen, hat gesagt, Mensch, hab Mut, ja. Und dann ging es eben nach Irland, England und jetzt darf ich hier in Deutschland so viel machen und gerade in Ostdeutschland, wo wir wirklich neue Inspiration brauchen, neuen Anfang. Und jetzt habe ich eben einfach die Chance, dass ich hier ein Jahr Missionar sein kann. Ich fliege ab und zu mal rüber nach Irland und bin aber viel in Deutschland, mache viel mit Jugend 2000, eine ganz tolle Jugendbewegung, die jetzt einen richtigen Aufwind erlebt und eine Erneuerung durchmacht auch. Night Fever, wo ganz viele Gebetsgruppen jetzt im Osten entstehen, wo es die ganz klein sind, einige in Jena zum Beispiel, die stemmen so Night Fever mit 3 Leuten und die auch viel Mut beweisen und die oft wirklich in der Zerstreuung sind, was ja Diaspora heißt. Und jetzt verfahre ich ganz viele Kilometer. Zum Glück hilft mir Johannes, der jetzt auch im Studio sitzt hier, ein Jugendlicher aus Mainz, der einfach zwischen der Umschulung eben gesagt hat, ich kann dir jetzt helfen. Ich habe ein Auto, ich fahre dich rum und mir unheimlich viele Dienste leistet und auch gemerkt hat, ja Gott, wirklich macht vieles, wenn wir uns auf ihn einlassen. Und das möchte ich damit abschließen, dass wir ganz viel Mut haben, uns auf Gott einzulassen und dass wir auch diese ungewohnten Wege gehen, die unbekannten. Damals habe ich wirklich Tränen geweint, wo wir aus dem Osten weg mussten, aus dem Dingelstädt. Das war wie so ein kleines Paradies, ja. So ein Bilderbuchkloster und wir haben uns total gut verstanden. Die Leute haben uns geliebt, die haben uns da die Eichsfelder Wurst vorbeigebracht. Wir haben da ich habe da die Vögel zwitschern hören und alles Mögliche. Und dann musste ich nach New York, da musste ich in ins Ghetto, da musste ich in die Slums, da musste ich Deutschland verlassen, Englisch lernen mit 32 Jahren. Und aber Gott hat mir mich in der Beziehung vom Sofa geschubst, ja, hat gesagt, hey, da ist noch mehr drin. Und komm, folge mir nach. Und ich berufe nicht die Besten der Besten, sondern eben vielleicht zweite, dritte Klasse. Aber er hat die Kraft, sein Reich mit diesen Leuten zu bauen. Und vielleicht bin ich auch eine Ermutigung für viele, die vielleicht sagen, ich habe auch kein Abitur und ich kann auch nicht reden und ich bin auch schon älter. Das ist nie zu spät, nie zu früh. Also, vielen Dank. Vielleicht, bitte beten Sie für mich, beten Sie für die ganze Ostmission. Die DDR braucht ganz viel Erneuerung, ganz viel Gebet. Ganz Deutschland braucht ganz viel Gebet momentan. Und wir müssen wirklich die Jugendarbeit angehen. Die Jugendlichen sind die Letzten eigentlich in der Gesellschaft, die Vergessenen, die nur ausgenommen werden, aber die oft überhaupt niemanden haben in ihrem Leben, der ihnen wirklich beisteht.
Danke, Pater Paulus, für das Zeugnis. Jetzt kommt noch ein Wunschlied vom Pater Paulus, das er sich noch ausgesucht hat, Set a Fire. Vielleicht können Sie dazu noch etwas sagen, was es damit auf sich hat.
Ja, das ist eben so eine neue Musikrichtung, die nicht mehr so im Studio aufgenommen wird, sondern in der Wohnstube. Und diese Gebetshäuser, die beginnen ja überall, auch in Deutschland mittlerweile. Und die Idee ist einfach, dass man Alltag und Glauben mehr verbindet. Zum Beispiel sind die fast alle verheiratet, die diese Musik machen. Und dann lassen die einfach die Kinder in einer Ecke spielen und dann machen sie einfach diese Musik und preisen Gott. Und sie wollen eben auch ein betendes Singen entwickeln. Deswegen auch beginnt es langsam und dann wird es immer lauter. Und dann tut es abebnen oder es werden auch Fehler gemacht, aber die können da stehen bleiben.
Berufungsgeschichte von Pater Paulus Maria Tautz von den Franziskanern der Erneuerung ist bei uns im Studio in Balderschwang zu Gast. Hier bei Radio Horeb und Radio Maria haben Sie gerade seine Berufungsgeschichte gehört. Wir haben Hörer schon in der Leitung. Wir beginnen mit einer ganz jungen Hörerin. Das ist die Franziska aus Karlsruhe. Hallo Franziska.
Hallo.
Wie alt bist du?
Ich bin 11 Jahre alt. Und ich wollte den Pater Paul fragen, ob er, also ich kenne ihn ja schon, weil er ja auf vielen Breyer-Festivals war. Und ich wollte fragen, ob er auch zum nächsten Breyer-Festival kommt.
Warst du auch dabei, Franziska?
Ja.
Okay. Und?
Ja, natürlich. Schon fest eingeplant. Und das ist eine ganz große Freude für mich, dass in Deutschland so viele Breyer-Festivals momentan gemacht werden. Und dass so viel passiert und dass ganz neues Leben entsteht dadurch. Und ich hoffe, dass wir uns wiedersehen.
Ja.
Super, danke dir für den Anruf.
Du musst mir nur ein Zeichen geben, weil dann so viele da sind.
Genau.
Okay.
Klopfst du mal an.
Ja, tschüss.
Ja,
okay,
siehst du an der Klippe.
Bis bald.
Ja, jetzt geht's nach Altbach in Tirol, Anna Lederer. Grüß Gott.
Genau. Grüß Gott, Vater Paul.
Grüß Gott.
Also ich muss sagen, bin ganz elektrisiert vor lauter Freude über ihre Berufungsgeschichte. Also Gottes Wege sind wirklich wunderbar. Und dieses Feuer, das sie ausstrahlen, diese Begeisterung und einfach, was sie so erlebt haben, das ist so ein großes Zeugnis. Und das Gottvertrauen, also immer so, ich war 45 Jahre Pfarrhaushälterin, habe vieles erleben dürfen, muss ich sagen, bin mir eine große Dankbarkeit. Und was mich auch sehr schmerzt, dass einfach in der Kirche zu wenig die Jungen, Anlaufstelle haben, wo sie sich einbringen könnten und suchend sind und oft niemand haben. Und deshalb bin ich so glücklich und dankbar, dass der Heilige Geist wirkt, der Jungen und auch durch sie und alle, die offen sind einfach für den Geist Gottes. Und ich wünsche ihnen viel Segen, Kraft und Feuer und Gesundheit, alles, was sie brauchen für ihre Berufung.
Ja, vergesst Gott, danke, danke, ja. Und ich möchte das bekräftigen, also Sie kennen sich ja da ein bisschen aus, es kommen ganz viele Jugendliche, die das erstmal nicht so zeigen. Ne? Manchmal tun sie eine Scheibe einschmeißen, um Kontakt aufzunehmen oder schlechte Wörter rufen. Und meistens sind das solche Hilferufe, ja, so hilf mir, ja, ich komme nicht mehr raus, ja. Depression, Aggression sind ja eigentlich nur Formen der Angst, ja. Und ich denke mir, da müssen wir einfach drauf hören, dass so viele nicht mehr weiterkommen, ja, und um Hilfe rufen und dass wir wirklich unsere Herzen, unsere Ohren, unsere Türen öffnen müssen. Und das fällt mir auch schwer. Oft habe ich auch nicht die Geduld und so, ne, aber ich weiß, das ist total wichtig. Sonst verlieren wir die jungen Leute, ja, die laufen nicht nur weg, die nehmen sich das Leben, die schmeißen sich weg. Das ist nicht mehr eine Ausnahme. Das ist lebensnotwendig, dass wir wirklich ganz anders lieben lernen.
Danke. Alles Gute nach Tirol.
Ja, ja,
okay.
Danke.
Von Tirol geht's jetzt nach Dresden-Goppeln zu Schwester Simone. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Pater Paulus. Ich habe auch Ihre Berufungsgeschichte gehört. Das war für mich sehr interessant, obwohl ich schon einiges wusste. Und Sie waren ja schon öfter bei uns. Und ich danke Ihnen auch ganz sehr für Ihre Arbeit und wünsche Ihnen auch immer Gottes Segen für Ihren vielen Aufgaben. Und Sie kommen sicher wieder mal nach Goppeln.
Danke, danke. Ja, ja. Wir können wenigstens hier sächsisch reden.
Ja, genau. Ja, dann alles Gute Ihnen
ja,
noch.
Bis ja, bis bald. Ne? Ja.
Danke.
Wiederhören.
Ja, wiederhören. Ja, jetzt geht's nach Nordrhein-Westfalen, nach Schwelm. Da wartet Frau Könner. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ja, ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken beim Pater Paulus. Und ich kann eigentlich nur der Vorgängerin, bestätigen, was sie gesagt hat, will ich also nicht wiederholen. Aber das stimmt tatsächlich. Wir müssen wirklich für die Jugendlichen und Kinder mehr tun dürfen. Das denke ich mir, das ist schon wichtig. Aber in vielen Vereinen wird es auch versucht. Ich meine, das muss ich schon von unserer Gemeinde sagen, da ist auch eine gute Jugendarbeit da. Aber ich denke mir, wir Älteren, wir müssten lernen, für die Jugend zu beten. Dass das dann auch gut weiterkommt.
Also das stimmt wirklich, die katholische Kirche, überhaupt die Kirchen sind ja eigentlich fast der einzige Ort, der noch geblieben ist. Also will ich mal sagen, es gibt diese Sportvereine und so weiter, aber die schmelzen ja auch zusammen, die haben ja auch ihre Probleme. Und noch ein Beispiel von Chemnitz, weil ich da eben viel im Osten auch mache. Ich habe eine Cousine, die arbeitet im Sozialamt in Chemnitz und die ist manchmal so schockiert, was da abgeht in diesen sogenannten viel gepriesenen Patchwork-Familien, die absolute Katastrophe sind. Zum Beispiel hat sie erzählt, dass ganz viele Jugendliche, wenn sie 18 Jahre alt werden, zu ihr kommen und eine Wohnung beantragen. Und hat sie gesagt, das ist doch viel zu teuer. Wohnen sie doch einfach bei ihren Eltern oder sowas, ne? Oder warum brauchen sie eine Wohnung mit 18 Jahren? Da sagten die, ganz oft kommt das vor, dass sie einfach rausgeworfen werden und die sagen, meine Mutter hat einen Neuen und der mag mich nicht. Und sie kriegt kein Kindergeld mehr für mich, hat sie mich rausgeworfen. Und diese jungen Leute, 18 Jahre alt, die haben niemanden mehr in ihrem Leben. Meine Cousine ist total schockiert oft. Die kennt zwar ihre Mutter, aber die Mutter hat sie gerade rausgeschmissen. Den Vater kennen sie nicht mal. Geschwister sind weg oder haben keine Geschwister. Die Mutter ihrer Mutter haben vielleicht ist auch ein Einzelkind gewesen, da haben die vielleicht noch einen Großelternteil und das ist alles, was sie noch an Familie haben. Ja, das ist gigantisch und das ist kein Einzelfall. Und mit diesen Leuten haben wir jetzt zu tun. Das sind einfach entwurzelte Menschen, die keine Heimat mehr haben und da können wir nur noch beten und hoffen, dass sie den Roten und den Braunen nicht in die Hände laufen.
Dankeschön für den Anruf. Alles Gute nach Schwelm, Frau Körner. Dann haben wir eine Hörerin aus Westfalen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Und ich möchte mal betonen, also es passt sehr gut mit diesem Raufschmiss. Ne? Und das ist an dem, ich habe gerade noch mal so an meine Mutter gedacht, es war eigentlich eine sehr weise Frau, die sagte immer, die Jugend ist gut, aber das Mittelalter muss sich in Frage stellen. Und das finde ich auch, dass also wir Mütter, ich bin auch Mutter, und dass wir mutig sind und auch die Jugendlichen ansprechen. Ne? Mhm. Und dann will ich auch nochmal betonen, dass es auch in den Gemeinschaften oft der Fall ist, dass auch da die Jugendlichen nicht überwältigt werden und auch mit Rauschmiss und so weiter und in Liebe da einfach ohne Liebe fallen gelassen werden. Nicht? Und dann ist natürlich auch Schweigen angesagt, dass viele nicht sprechen sollen oder dürfen. Und ich denke, Gott ist die Freiheit und er ist die Einfachheit. Nicht? Und auch das Thema, da würde ich mir wünschen, Pater Paul, dass Sie wirklich dafür beten. Denn das kommt oft gar nicht ans Tageslicht. Es sieht alles fein und heil aus. Und ich gönne den Christen das auch. Und ich stehe auch zur Kirche. Und ich möchte auch niemanden schlecht machen. Aber ich spreche auch aus Erfahrung raus. Denn will ich mir auch mal erlauben, das ist wirklich manchmal ein großer Missbrauch, wo auch oft noch ältere Leute oder auch Mütter und Väter noch im Nachhinein einfach leiden. Und sie werden nicht verstanden. Und ich meine, wenn du ein paar hundert Leute natürlich und eine einzige macht mal den Mund da auf und sagt mal da die Wahrheit und um den schönen Schein des Christen dazu bewahren und diese Jugendlichen in Lüge zu stellen, das ist wirklich auch ein Thema, was unterschwellig läuft.
Ein Thema, was man jetzt noch ganz lang weiterführen könnte, aber die Zeit läuft uns jetzt ein bisschen weg. Aber danke, dass Ihnen das Thema auch am Herzen liegt und vielleicht können auch viele, die jetzt die Sendung mitverfolgt haben, auch einfach das als Anlass sehen. Ich bete jetzt einfach die nächste Woche mal richtig für die Jugend und lege da einfach mein Gebet hinein. Pater Paulus, Sie haben aber auch eine andere Jugend erlebt, weil Sie sind mitten jetzt unter Aufbrüchen, wo eben gerade die Jugend auch wieder Feuer gefangen hat. Jugend 2000 haben Sie genannt. Night Fever ist wie ein Flächenbrand, ein guter, der sich in vielen Ländern jetzt schon verbreitet. Wir sind ja auch mit Radio Horeb einmal im Monat eigentlich bei einer Night Fever Übertragung mit dabei. Und Sie haben jetzt ein Projekt, wo Sie eigentlich ja auch genau da ansetzen, die Ostwind Mission, das ist ja auch gerade das, wo Ihr Herz jetzt mitbrennt. Und dazu haben Sie auch jemanden noch mit ins Studio gebracht. Sie haben eben schon gesagt, Johannes hat Sie mitgefahren. Der ist auch bei der Ostwind-Mission, glaube ich, mit dabei, wenn ich es richtig verstanden habe, im Team. Vielleicht können wir zum Schluss kurz was dazu sagen. Viel Zeit bleibt nicht mehr, da machen wir mal eine extra Sendung zu. Aber positive Ausbrüche gibt es ja auch genügend.
Also ich kann nur ganz schnell Johannes vorstellen, ohne ihn wäre nichts gelaufen. Ich bin ein chaotischer Franziskaner und er ist der Techniker und er hat wirklich gesagt, hey, Pater Paulus, so geht das nicht. Wir müssen uns hinsetzen. Kalender auf und los geht's. Und ich bin so dankbar. Also vielleicht kannst du was noch dazu sagen.
Ja, die Ostwind-Missionen sind vor 5 Jahren entstanden ungefähr und ich bin jetzt von seit 3 Jahren mit dabei, also das war jetzt die 4. Ostwind-Mission. Und es geht darum, einfach den Jugendlichen, also wie schon der Name heißt, Ostwind für den Osten, Ostdeutschland, einfach den Jugendlichen, ja, den Glauben, den lebendigen Glauben wieder nahe zu bringen. Einfach ihnen zu zeigen, dass es noch andere Menschen gibt, die auch gläubig sind, andere Jugendliche gibt, die Freude am Glauben haben und einfach denen dieses wieder nahe zu bringen. Darum, das ist die Hauptintention eigentlich dieser Ostwind. Mission und halt besonders für den Osten Deutschlands, weil da halt ja eine große Diaspora ist.
Mhm. Und wie machen Sie das? mit ein, zwei Worten, kann man da noch was zu sagen, dass man sich was vorstellen kann? Also viel Zeit ist jetzt nicht mehr, aber
wir sind normalerweise immer mit einer Gruppe, mit mehreren Leuten zusammen, über eine ganze Woche ungefähr und gehen dann halt erst die ersten 3 Tage sind wir für uns und danach, wenn unsere Gruppe gestärkt ist, gehen wir in verschiedene Vereine, wo wir einfach einen Nachmittag gestalten mit Firmlingen, ihnen einfach zeigen, wie wertvoll das Leben ist, wie wertvoll sie sind Und dann abends einfach die eine gestaltete Anbetung halten mit Musik, mit bunten Lichtern und mit Bibelsprüchen, einfach ihn quasi dadurch zum Glauben führen, zur Anbetung führen.
Super, mehr darüber werden wir mal in einer extra Sendung erfahren, hoffe ich. Danke Ihnen beiden, dass Sie bei uns waren, Pater Paulus, für das Zeugnis. Man kann viel über Berufung sprechen, man kann sie aber nicht machen, sondern wir müssen darum beten, dass der Herr Arbeiter in seinen Weinberg sendet, auch wenn er sie vielleicht manchmal etwas anschieben muss. Deswegen würde ich Sie gern zum Schluss um das Gebet bitten. Zuvor noch der Hinweis, wenn jemand gerne sagt, das Zeugnis möchte ich gern weiter verschenken bei Radio Horeb, können Sie auch gerne eine CD von dieser Sendung haben, dann melden Sie sich bei den Kollegen unter der 08328 921 120 oder Sie gehen auf unsere Homepage nachher unter www.horeb.org, nutzen unser Download- und Podcast-Angebot. Dann bitten wir Sie zum Schluss um den Segen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Himmlischer Vater, du hast uns Jesus Christus geschenkt, das schönste Geschenk, das größte Geschenk, was du uns geben konntest. Und er ist das erste Zeuge deiner Liebe unter uns. Und wir bitten dich um deine Führung, ja, deine Gnade, uns ganz viele dieser Zeugnisse deiner Liebe zu schenken. Dass du ganz viele berufst, alt und jung und Männern und Frauen, wirklich für dich zu leben, dir zu folgen. Nicht auf ihre Schwächen zu schauen, auf ihre, ja, Sachen oder Begrenzungen, Talente, die sie nicht können, sondern auf das, was du ihnen geschenkt hast. Und wir vertrauen dir unsere Kirche an, deine Kirche, deine Familie. Und wir bitten dich jetzt um deinen Segen für alle jene, die vielleicht mit einer Berufung im Herzen hadern, dass sie jetzt den Mut bekommen und vielleicht auch gute Ratgeber, gute Mentoren finden. Und so segne euch alle der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke und auch Ihnen Gottes Segen. Alles Gute. Das wünscht Ihnen Marion Kuhl.